Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Mein Name ist Luisa Maurer. Ich bin Pastoralreferentin von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Seit Ende September gibt es in Rheinland-Pfalz nach 40 Jahren eine Reform im Bestattungsgesetz. Darüber, was das bedeutet für den Beerdigungsdienst, welche Chancen und Herausforderungen die Änderungen mit sich bringen, spreche ich in dieser Podcast-Folge. Ich selbst bin als Seelsorgerin im Bestattungsdienst tätig. Uns ist es als Kirche im Bistum Trier ein Anliegen, uns mit diesem neuen Gesetz auseinanderzusetzen. Das hat für uns mein Kollege Stefan Noba gemacht. Er ist Referent im Team Diakonische Seelsorge und für Bestattung und Trauerpastoral zuständig. Ihn habe ich heute im Podcast zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Außerdem ist es für uns als Kirche natürlich auch im Beerdigungsdienst immer wichtig, mit den Bestatterinnen und Bestattern gut im Dialog zu sein. Deshalb freue ich mich auch, dass ich den Bestatter Frederik Trösch aus Hermeskeil bei mir im Studio habe. Hallo Frederik.
Hallo, schönen guten Abend zusammen.
Stefan Noba, fass doch mal zusammen, was hat sich denn jetzt genau eigentlich geändert und wie reagiert das Bistum Trier darauf?
Das sind schon zwei große Fragen. Erstmal zu den Änderungen. Das, was jetzt in den Zeitungen und im Rundfunk und im Fernsehen vor allen Dingen Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist, dass das Land Rheinland-Pfalz neue Bestattungsformen ermöglichen will, neben den Klassikern der Sargbestattung, also der Erdbestattung im Sarg und der Bestattung in der Ascheurne. Dazu gehört die Möglichkeit, auf dem Friedhof verstreut zu werden oder dass die Asche außerhalb des Friedhofs verstreut wird oder dass die Asche in so einer Zellulosekapsel in den Fluss gelassen wird vom Schiff aus. Dann löst sie sich auf und schwimmt mit dem Flusswasser mit. Oder dass die Ascheurne zur privaten Aufbewahrung einem Angehörigen mit nach Hause gegeben wird, wo sie dann im Wohnzimmer oder an einem würdigen Ort stehen kann. Und es gibt die Möglichkeit, dass ein Teil der Asche entnommen wird, um, so sagt es das Gesetz, das würdevoll weiter zu verarbeiten. Das heißt, da die meisten denken an den Diamanten, da kann ein Diamant gepresst werden aus der Asche, ein künstlicher Diamant. Aber das Gesetz sagt das nicht. Es kann noch andere Formen von würdevoller Weiterverarbeitung sein. Was das ist, da kann man noch gespannt sein, was da dem einen oder anderen einfällt. Das sind die Neubestattungsformen. Es gibt auch noch weitere Dinge, die jetzt geregelt werden, zum Beispiel die Seebestattung, die war jetzt auch schon möglich, aber die steht jetzt erstmals im Gesetz. Und was auch möglich war schon für Muslime, war die Tuchbestattung hier und da. Die ist aber jetzt auch im Gesetz erstmals beschrieben, kann auch von anderen Menschen gewählt werden. Das sind die neuen Bestattungsformen. Dann gibt es noch eine Reihe anderer Änderungen. Zum Beispiel, was auch in den Medien stark genannt wurde, sind Änderungen für Sternenkinder. Zum Beispiel, dass jetzt nicht mehr von Fehlgeburt gesprochen wird, sondern von Sternenkind. Eltern haben das häufig als eine Abwertung empfunden, dass ihr Kind, das ist ja ihr Kind, dann Fehlgeburt heißt, als ob er dem Kind was falsch ist. Genau auch dem Kind einen würdigen Begräbnisplatz zukommen zu lassen. Und der Begriff Sternenkind ist positiv besetzt. Das ist eine gute Änderung.
Aber wie Sie schon sagen, die durften auch vorher schon beerdigt werden auf Wunsch der Eltern, was ganz wichtig ist,
ja.
Und hier in Trier werden sie ja schon lange Sternenkinder auch genannt oder in Umgebung. Ja. Und jetzt würde halt nochmal vom Gesetzgeber eine Grundlage.
Ja, was auch dazu gehört, ist, dass wenn die Eltern nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, dass dann die Krankenhäuser die Pflicht haben, die Kinder beizusetzen. Das galt auch schon, es gilt immer noch und da hat man noch ein paar Verbesserungen eingetragen. Die müssen jetzt einen würdigen Sammelort dann nachweisen und so.
Aber ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, was passiert, was wir jetzt machen, im Grunde darüber zu kommunizieren, weil ich glaube, manchmal wissen Eltern das auch gar nicht, weil ich habe in meiner Familie auch den Fall gehabt, dass meine Mama eine Fehlgeburt hatte und dann erst davon erfahren hat, wie das Kind bestattet wird, als sie quasi schon vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Und dann hat sie gesagt, ihre Mutter ist kurz vorher gestorben, hätte ich das gewusst, hätte ich das Kind gerne in dasselbe Grab gemacht. Aber da war es schon zu spät sozusagen. Also da muss man auch gut darüber natürlich auch kommunizieren.
Ja, das ist, finde ich, eine wichtige Chance jetzt. Egal, ob es jetzt ganz richtig oder auch manchmal ein bisschen falsch dargestellt wird, aber es lenkt nochmal Aufmerksamkeit auf das Thema. Mhm. Und das ist hilfreich, je mehr Leute das wissen, was eigentlich möglich ist und was auch die Regelungen dafür sind, desto größer sind die Chancen, dass es in der hochsensiblen Situation, wenn es passiert, man aufmerksam wirkt und dann auch die Chance hat, das zu wählen, was jetzt hilft.
Mhm. Und was tut also jetzt das Bistum Trier? Was ist uns als Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Bestattungsdienst möglich, da Menschen zu begleiten, wenn sie auch eine andere Bestattungsform wählen als die klassischen, die man so direkt im Kopf hat?
Ja, unsere Aufgabe als Kirche ist ja, wenn jemand als Katholik stirbt, sehen wir das ja so, das kirchliche Begräbnis ist die Form, wie wir uns von einem Mitglied verabschieden. Und wie wir für einen guten Rahmen sorgen, dafür die Menschen zu Grabe zu tragen. Das ist erstmal eine Zuwendung zu diesem Menschen, indem wir den würdigen im Mittelpunkt stellen. Es ist eine wichtige Aufgabe der Begleitung der Hinterbliebenen. Und wir haben auch ihre Botschaft, die wir dann zu auszurichten haben, eine Hoffnung, dass es eine Auferstehung gibt, dass die Menschen, die sterben, nicht einfach verloren sind, sondern in Gott aufgehoben sind. Und das gilt diesem Menschen dann zuzusagen. Und das ist ja auch etwas, das, woran wir glauben, dass wir über den Tod hinaus mit den Menschen, die sterben, in Gott auch verbunden sind. So, das ist ja das, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Und das gilt jedem von unseren Mitgliedern, also der selber das teilt oder wo die Angehörigen das teilen, das auch zur Wirkung zu bringen, weil das unser Glaube ist und weil das auch etwas ist, was sehr, sehr helfen und tragen kann in der ersten Phase der Trauer und dann auch auf Zukunft hin. So, das möchten wir auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass diese neuen Formen eigentlich nicht zu dem passen, was wir als eine christliche Beisetzungskultur verstehen, weil wir einen Schwert darauf legen, das muss ich jetzt zuerst sagen, also was uns wichtig ist, ist, dass ein Mensch auch persönlich begraben wird und dafür steht auch der Name, ja, dass ein Name auch irgendwie mit dem Grab verbunden ist, dass jemand nicht einfach namenlos verschwindet, das wäre für uns ein wichtiges Merkmal, weil das ja etwas aussagt über die Wertschätzung, die jemandem gilt. Zweiter Punkt ist, dass es eine Grabstelle wichtig ist für vielleicht für die nächsten Angehörigen, ganz oft auch. Aber es gibt auch durchaus verschiedene Bedürfnisse da. Es gibt auch Angehörige, die sagen, wir brauchen das gar nicht. Die haben andere Formen des Gedenkens. Aber es gibt ja nicht nur die nächsten Angehörigen, es gibt auch viele andere, mit denen jemand im Beziehungsnetzwerk war. Und auch für die kann es sehr wichtig sein, einen Ort zu haben, wo man hingehen kann zur Trauer. Und das Dritte wäre, dass auch aus unserer Sicht wichtig ist, dass die Toten insgesamt jetzt nicht einfach verschwinden aus dem Gesichtskreis der noch Lebenden, dass es Orte gibt, die dafür stehen, ja, die Menschen haben gelebt, die haben auch uns geprägt oder die haben unsere Umgebung geprägt und da können sich Gedenkformen dran ansiedeln. Da trifft man andere Leute, die vielleicht trauen und so weiter und so weiter. Und wenn jetzt die neuen Formen ja alle davon ausgehen, das findet nicht mehr auf dem Friedhof statt, sondern sonst irgendwo, jedenfalls diese Bestattungsformen, dann fällt das alles erstmal weg. Das ist erstmal für uns eine Schwierigkeit und hat uns erstmal veranlasst zu sagen, okay, was heißt das jetzt? Was machen wir denn jetzt?
Aber wir sagen ja nicht als Kirche, okay, damit wollen wir nichts zu tun haben. So ist ja auch nicht jetzt die Lösung, die Sie erarbeitet haben.
Nee. Also zwei Dinge sind wichtig. Erstens, mal habe ich vorhin schon gesagt, also dass es dieses Begräbnis gibt für einen Katholiken, das ist für uns ganz zentral. Und das zweite Punkt ist ganz zentral, dass wir auch seelsorglich begleiten dann, ja, auch direkt. Und das, wie wir jetzt damit umgehen wollen, sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, es gibt auf jeden Fall, egal welche Bestattungsform jemand wählt, eine Begräbnisfeier. Also den Gottesdienst, der zum Begräbnis gehört, den muss es auf jeden Fall geben. Es gibt keinen Grund zu sagen, dass es das nicht geben könnte. Das ist ja dann, wenn es gefragt wird, ein Anliegen des Verstorbenen oder der Angehörigen. Es ist auch unser Anliegen. Das ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Bei der Beisetzung, bei der eigentlichen Beisetzung dann, auf dem Schiff oder bei der Verstreuung und so weiter, sagen wir, das passt jetzt nicht zu unserem Verständnis, das integrieren wir nicht in unsere Feier. Wir machen da draußen aber keine Diskussion. Wenn Menschen sich entschieden haben, haben die es ja vor dem Tod festgelegt. Das gilt natürlich, das nehmen wir an. Aber der kirchliche Begräbnisleiter würde dann nicht die Beisetzung leiten. Das ist ja dann das, was die Angehörigen entschieden haben oder der, also mit dem überlegt haben, mit dem Verstorbenen. Die übernehmen dann auch die Verantwortung, das darf dann sein. Aber das wäre dann nicht mehr in der Leitung des kirchlichen Begräbnisleiters. Dritter Punkt. Jetzt kann es wichtig sein, dass die Angehörigen sagen, ja, aber wir wollen das in der Reine machen. Wir möchten, dass sie dabei sind. Die Person, die das Begräbnis geleitet hat, der Pfarrer oder ein Diakon oder ein Pastoralreferent oder Ehrenamtlicher. Das ist möglich. Also mitzugehen, als Begleitung dabei zu sein, die Angehörigen auch in der Situation der Beisetzung weiter zu unterstützen. Dann nicht mehr als Leiter der Feier, sondern einfach als jemand, der da ist, der vielleicht auch im Wort sagt, aber nicht die Feier dann leitet. Das ist dann die Verantwortung der Angehörigen, die sich entschieden haben oder die Entscheidung des Verstorbenen dann umsetzen.
Frederik, wie ist denn für dich als Bestatter jetzt dieses neue Gesetz?
Naja, wir müssen natürlich jetzt, denke ich mal, viel Aufklärungsarbeit leisten an den Angehörigen, die natürlich jetzt mit vielen Fragen auch auf uns zukommen. Und ja, das ist natürlich im Moment die Situation. Weil eben viel lesen diesen Gesetzestext, aber wissen eben noch nicht viele, wie man das Gesetz jetzt eben durchführen kann oder umsetzen kann.
Ich habe mal auf eurer Homepage vorbeigeschaut und da schreibt ihr, in der Trauer ist jeder Mensch anders und dass es besonders wichtig ist, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, auch irgendwie offen zu sein, eine gute Abschiedsform zu finden. Und wenn ich so auf die Verluste, die ich selber irgendwie in meinem Leben hatte, schaue und auch auf meine Erfahrung so im Beerdigungsdienst die letzten 3 Jahre schaue, dann ist das auf jeden Fall was ich bestätigen kann. Und das ist ja auch was wir in der Trauerpastoral immer wieder lernen, auch wissenschaftlich so, dass einfach jede Trauer anders ist. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das neue Bestattungsgesetz auch eine Chance beinhaltet, dass man vielleicht noch individueller da auf Trauer eingehen kann, oder wie siehst du das?
Nein, die Chance sehe ich erstmal darin, dass jetzt vielleicht die Menschen mehr mit ihren Angehörigen sprechen müssen, wie sie sich denn ihren Abschied vorstellen. Dadurch, dass ich ja durch die neuen Bestattungsformen eben vorformuliert haben muss, wer meine Asche bekommt, und warum und wieso, und es muss unterschrieben sein durch diese Totenfürsorge, denke ich, müssen die Angehörigen oder werden vielleicht mehr darüber sprechen als vorher. Darin sehe ich eine Chance. Und ich sehe eine Chance darin, dass eben klar die Möglichkeiten jetzt besser sind, vielleicht für den einen oder anderen Abschied zu nehmen, der sich vielleicht eine Seebestattung wünscht, aber vielleicht nicht in Nord- oder Ostsee, vielleicht lieber hier in Mosel oder Rhein in der Saar, der sich vielleicht damit anfreunden kann, ist das für mich vielleicht eine Chance. Aber wie gesagt, ich sehe es auch mit vielen Herausforderungen. Wie gesagt, Aufklärung, viele offene Fragen für uns können oder werden vielleicht auch auf uns zukommen, dass wir viele bestehende Vorsorgeverträge jetzt ändern werden müssen, dass die Angehörigen jetzt sagen, oh, da gibt es jetzt was Neues, weil eben die letzten 40 Jahre nicht gab. Können wir das nochmal ändern? Dann Aufklärung in dem Sinne, dieses Totenfürsorgeformular muss ja auch richtig ausgefüllt sein. Ohne dieses Formular geht es ja nicht. Dass die eben nicht zu Hause sitzen, alleine schreiben irgendwas. Eben, ich denke, da muss noch viel Aufklärung geleistet werden in diese Richtung.
Aber vielleicht dann eben auch eine Chance, dass das nicht mehr so unbedingt das Tabuthema ist, sondern dass mehr Menschen drüber sprechen.
Ich denke, das ist erstmal die große Chance, ja. Dass mehr drüber gesprochen wird. Wie ich jetzt schon finde, wird schon viel drüber gesprochen. Man wird am Friedhof angesprochen, wie ist das denn jetzt? Wie ist denn das jetzt, wenn ich im Garten beigesetzt werden will? Und da rede ich aber wieder von Aufklärung. Dann fragt man mal, ja, was ist denn, wenn du jetzt im Garten beerdigt bist und dann wird irgendwann dein Grundstück verkauft und dann kauft jemand anderes dein Haus, dein Grundstück. Muss man dem sagen, dass da eine Asche auf dem Grundstück liegt, und sagt er dann, oh nee, ich will kein Haus kaufen, wo Asche im Grundstück liegt, oder macht er einen kompletten Bodenaustausch? Also das sind für mich alles Fragen, die, wenn man dann mal mit den Angehörigen mal spricht und diese Themen anspricht, dann sagen die auf einmal, oh ja, puh, vielleicht ist das doch gar keine so gute Idee, die Asche im Garten zu verstreuen. Also, ja.
Ja, da muss man noch ziemlich viel, glaube ich, auch durchdenken, und trotzdem hat es vielleicht auch Chancen. Stefan, die Kirchen sehen ja das Ganze eher tendenziell kritisch, kommen wir auch gleich noch dazu, aber vielleicht gibt es auch aus kirchlicher Perspektive Chancen, auch für die Trauerpastoral, oder wie siehst du das?
Also die Chance sehe ich auch, dass jetzt einfach mehr Gespräch entsteht und auch die Notwendigkeit, wenn ich eine neue Bestattungsform wählen will, eine Fürsorgeverfügung zu machen, ist klar, ja, sonst kriege ich das nicht. Aber es kann ja auch andersrum sein, dass ich zum Schluss komme, ich möchte eine klassische Form haben und lege es aber auch fest. Damit aber eine Klarheit da ist.
Genau, so meine
ich. Das ist ja dann, das ganze Spektrum kommt ja dann in Frage. Ja, ich kann zu der Entscheidung kommen, ich kann zu der Entscheidung kommen. Und dass darüber gesprochen wird, sehe ich einfach auch positiv und ist zu unterstützen. Egal, was nachher als Entscheidung dabei rauskommt, es ist ja etwas, was auch mehrere Menschen betrifft. Und je weniger Leute darüber sprechen, desto weniger Kriterien kommen ja auch mit ins Spiel. Ja, so in der Begründung des Gesetzes ist immer sehr stark hervorgehoben worden, der Verstorbene, der Wille des Verstorbenen. Darum, den geht es. Mhm. Und so unsere Kritik, wo wir gesagt haben, es geht noch um ein paar andere Sachen, es geht auch schon um die Hinterbliebenen, wurde dann immer so zurückgewiesen, ja nein, aber es geht ja um die Verstorbenen. Und das denke ich eigentlich nicht, sondern ich würde auch denken, da liegt ja gerade die Chance, wenn man gemeinsam darüber spricht, dass dann auch verschiedene Perspektiven auch mit ins Spiel kommen und nicht nur ein Grab gewählt wird oder eine Beisetzungsform, weil jetzt jemand anderen nicht zur Last fallen will, sondern wenn Angehörige sagen, ich möchte aber auch einen Ort haben, wo ich hingehen kann. Auch wenn das jetzt nicht, ich kann auch keinen Pflegeaufwand leisten und trotzdem möchte ich das, dann auch zu suchen, okay, gibt es dafür eine Möglichkeit? Also dass auch verschiedene Bedürfnisse miteinander einklang kommen können, weil man eben darüber redet.
Kommen wir auf die Bedürfnisse zu sprechen. Die Bedürfnisse der Hinterbliebenen, der Angehörigen sind ja auch da, sich zu verabschieden. Jetzt ist ja auch dieses Beispiel, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten geschrieben hat, ja, er möchte gerne, dass die Urne zu Hause steht. Und sagen wir mal, er hat 5 Kinder und er muss ein Kind benennen. Das ist vielleicht sein Lieblingskind. Und sagen wir mal, dieses Kind bekommt die Urne. Dann entsteht halt nach der Beerdigung ein Streit und dieses Kind holt die Urne mit nach Hause. Was ist denn mit den 4 anderen Kindern, die sich noch gerne vom Vater verabschieden würden? Auf dem Friedhof, der ist zugänglich für jedermann. Da kann nach der Beerdigung jedes der Kinder für sich einzeln hingehen, vielleicht eine Kerze anzünden oder ein Blümchen aufs Grab legen. Aber steht jetzt die Urne bei dem einen Kind zu Hause, ist die Tür zugesperrt für immer. Und dann sehe ich halt das große Problem, dass diese Kinder dann nicht mehr sich von ihrem Vater ordentlich verabschieden können oder wie gesagt, ihn nicht besuchen können, weil eben der eine die Urne hat und die anderen eben nicht.
Das ist auch im Grunde die kirchliche Kritik, die durch die Presse so gegangen ist. Also Bischof Kohlgraf aus Mainz hat sich ja dazu geäußert und hat quasi die Bedenken geäußert, dass die Trauer sich dann zu sehr privatisiert und dass ja der Friedhof eigentlich als öffentlicher, zugänglicher Ort gedacht ist. Und auch in der evangelischen Kirche, Dorothee Wüst, pfälzische Kirchenpräsidentin, hat gesagt, naja, es könnte schwierig werden, auch gerade diese Aufbewahrung der Urne zu Hause, weil die vielleicht beim x-ten Umzug auch vergessen wird.
Genau, das habe ich auch gelesen. Recht kannst du machen. Oder spielen wir das weiter? Die Urne steht auf dem Sims, die Ehefrau verstirbt, das Haus wird verkauft. Der Käufer des Hauses findet die Urne. Ja, ganz ehrlich, was macht er denn damit? Die landet im Müll. Also jetzt böse gesagt, aber das sind alles Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Und auf dem Friedhof ist sie halt für immer an dem Ort und Stelle, an dem sie begraben worden ist. So wie die menschlichen Überreste bei einer Erdbestattung, wie die Urne auf dem Friedhof, sie ist die, auch wenn nachher oberflächlich der Grabstein abgeräumt wird, aber in der Erde ist die Asche und die Gebeine ja für immer und ewig und da kann eigentlich immer jeder, der möchte, den Verstorbenen dort besuchen. Was eben im Garten nicht möglich ist, ich sag, ist ein Privatgrundstück. Wer einen verweigern will, auf dieses Privatgrundstück zu gehen, der kann einem verweigern. So wie wenn die Urne auf dem Kamin sind, steht, kann ich auch jeglichem verweigern, eben sich von dem lieben Menschen nochmal zu verabschieden.
Es gibt ja auch Berichte, die kann man in Büchern lesen. Jetzt wird das irgendwie näher rücken, weil es mehr Menschen gibt, die dann davon erzählen, weil es jetzt auch möglich ist, dass Menschen davon berichten, dass die Möglichkeiten, die jetzt eröffnet werden, für sie ganz positiv erlebt werden. Ja, das will ich auch gar nicht abwerten, dass das so ist. Das ist schon auch eine Chance. Ich selber sind mir Leute bekannt, wo klar war, die Formen jetzt hier auf dem Friedhof zu beerdigen, ist für unsere Mutter, ist einfach nicht der Weg. Das passt überhaupt nicht zu ihr und diesen anderen Weg gesucht haben. Also da sehe ich schon auch das ist jetzt nicht das, was wir als Kirche insgesamt begrüßen, aber in der individuellen Situation kann ich schon gut nachvollziehen, dass Menschen das so machen und das entsprechend so auch empfinden.
Natürlich, auf jeden Fall. Das wird auch so sein. Also da wird jeder für sich eine Entscheidung treffen und das wird auch so kommen. Und der sagt, das ist aber für mich schön so in meinem Garten, unter meinem, das schöne Beispiel, unter meinem Lieblingsapfelbaum beerdigt zu werden. Natürlich, dann ist das eben klar.
Genau. Oder ob ich kommen wollte, ist, das bringt natürlich auch nochmal Anforderungen mit. Und du hast das Beispiel gemacht mit der Urne, die zu Hause ist und dann vergessen wird, obwohl der Nachkäufer, der Nachbesitzer sozusagen, die dann vorfindet. Das Gesetz sieht ja vor, dass die dann auf dem Friedhof beigesetzt werden muss. Aber das ist natürlich nichts, was jemand kontrollieren kann, sondern der muss es dann wissen, der muss sich auch dazu entscheiden. Und da ist ja die Frage, fallen da Kosten an und wie geht das?
Wer übernimmt die?
Ja, das muss dann schon derjenige, der, also es gibt ja eine Reihenfolge, wer für ein Begräbnis zuständig ist, wenn jemand verstirbt. Und dieselbe Reihenfolge gilt auch, wenn so eine Ascheurne dann aufgefunden wird. Das geht einfach dem einen zum anderen über. Also es wäre in dem Fall wäre es jetzt nicht der Nachkäufer, sondern die nächste Angehörige der verstorbenen Person. So müsste das dann machen. Oder wenn es von denen allen niemand mehr gibt, dann greift halt das Ordnungsamt letzten Endes, das dann die Beisetzung veranlassen muss. Eine Herausforderung oder eine Anforderung wäre ja, dass diese Lösung tatsächlich auch plausibel ist, indem es eine einfache Möglichkeit gibt, die jetzt auch nicht so kostenintensiv ist, dass es ein Gemeinschaftsgrab ist für solche Asche auf dem Friedhof, die ja auch mit einer Möglichkeit des Gedenkens verbunden sein kann. Und sowas einzurichten und dafür zu sorgen, dass das möglich wird, das sind so neue Themen, die jetzt kommen und die man entdecken muss. Richtig, bisher ja. Gab es den Fall ja nicht. Aber das gibt es jetzt, die Möglichkeit gibt es und das Gesetz regelt das nicht. Das ist jetzt die eigene Initiative von Friedhofsträgern zu sagen, wir möchten oder von Kommunen, wir möchten eine Möglichkeit schaffen, die dann auch leicht erreichbar ist, damit nicht die Urne dann im Müll landet, wie du gesagt hast.
Und da komme ich halt wieder zu dem Wort Aufklärung. Diese Themen muss man halt vorher mit den Angehörigen ansprechen. Man muss das halt durchspielen. Was passiert, wenn der Letztversterbende, was passiert mit der Urne? Ist euch dann im Prinzip egal, was mit der Urne passiert? Oder, weil da gibt es ja noch keine Lösung danach.
Mit den Angehörigen, aber eben auch mit den Friedhofsträgern. Es gibt ja auch noch kirchliche Friedhofsträger, aber das Gros ist in gemeindlicher Trägerschaft. Das finde ich auch nochmal eine Aufgabe für uns als Kirche. Aus unserer Perspektive, für euch als Bestatter sicherlich auch, aus eurer Perspektive, aber sicher auch für uns als Kirche nochmal zu gucken, was passiert, was wir mitkriegen und auch dafür zu sorgen, so wie in dem Beispiel jetzt, was mit der Urne passiert oder welche einfache Bestattungsmöglichkeit es dafür dann gibt, dass Lösungen gefunden werden, die dem Grundanliegen, das wir irgendwie teilen, dann auch dienen und nicht so eine Mentalität wachsen lassen, na, ist denn egal. Ja, ist nicht egal, das ist die Überbleibsel von einem Mensch, der gelebt hat und das verlangt schon auch danach, dass man damit entsprechend umgeht.
Ist richtig, ist wichtig. Klar, manchmal sagen die Angehörigen so salopp, ach, ist mir doch egal, was mit mir nach meinem Tod passiert, ne? Die würden wahrscheinlich auch sagen, boah, wenn dann die Urne, egal wo sie landet, aber Hauptsache sie steht irgendwo erstmal im Wohnzimmer oder sie ist dann auf dem Grundstück erstmal, für mich ist das halt eine schöne Vorstellung. Und wie gesagt, für mich ist dann egal, was danach damit passiert. Aber man sollte halt schon weiterdenken, klar.
Das kann ich auch so annehmen als Meinung von dem Einzelnen. Ich würde dann sagen, wir sind uns aber auch selber schuldig, wie wir dann mit dem, was von einem Menschen übrig geblieben ist, umgehen. Nicht nur dem Menschen, der verstorben ist, sondern auch uns selber. Weil wir auch selber sozusagen den Wert und die Würde, die die Menschheit damit ernst nehmen, dass wir das dann tun.
Ja, die Frage ist ja, wie wichtig ist ein Ort zum Trauern auch für Angehörige? Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man sozialisiert ist. Also für mich, ich bin so groß geworden, der Friedhof war schon immer der Ort, wo ich hingegangen bin, um zu trauern. Und an Allerheiligen gehe ich da drüber mit meiner Familie, die alle am selben Ort irgendwie ihre Verstorbenen beerdigt haben. Aber ich habe mich vor kurzem mit einer Kollegin unterhalten, die meinte, na ja, meine Verwandten sind viel weiter verstreut als deine, in ganz Deutschland irgendwo begraben oder so. Und ich lebe in der Stadt, das ist eh alles viel anonymer. Da ist jetzt nicht der Friedhof der erste Ort der Trauer. Deshalb ist für sie zum Beispiel vielleicht auch so ein Ort wie ein Friedhof weniger wichtig als für mich, wo ich damit aufgewachsen bin. Aber da muss man halt schauen, okay, wie kann trotzdem ein würdiger Abschied auch gestaltet werden, wenn der Ort Friedhof eben wegfällt.
Ja, oder sich auch verändert. Also es gibt ja auch Gedenkformen jetzt, die digital aufgestellt sind, so Friedhöfe oder Gedenkorte im Internet, das ist für manche Menschen wichtig, wo dann ein Gedenken einen Ankerpunkt hat, oder für andere ist ein wichtiger Ort in Orten der Natur zum Beispiel, der für den Verstorbenen wichtig war oder wo man sich aufgehalten hat und so weiter. Also wo für Einzelne vielleicht an so einem Ort die Trauer viel mehr einen Platz hat als jetzt am Grab, je nachdem, oder auch wenn ich weit weg bin und das Grab aufsuchen kann, dass die Bandbreite ist einfach, die ist einfach da, die ist groß. Und jetzt würde ich ja sagen, auch auf Friedhöfen, das hat auch Minister Hoch das mal gesagt, also das finde ich auch gut, ja, dass man sagt, auch die Friedhöfe können ja Gedenkorte für Menschen sein, die gar nicht da begraben sind.
Mhm.
Ja, auch da kann irgendwie eine Form von eine Namenstafel oder irgendetwas sein, wo auch jemand hingehen kann und eine Blume ablegen kann, Gedenken an diesen Menschen, auch in dem Wissen, das Grab ist jetzt gar nicht da. Und trotzdem ist es ein Ort, wo ich erinnert werde an, oder wo ich sozusagen auch eine Beziehung irgendwie aufnehmen kann über diese Repräsentanz, die dieser Name an diesem Ort vielleicht schafft. Das wäre eine neue Form, über die wir dann stärker nochmal nachdenken müssen. Es gibt jetzt auch zum Beispiel hier in Trier eine Initiative in der Pfarrei Die Frauen. Da ist ja in der Stadt die Kirche St. Gangolf, die Marktkirche. Da war früher mal drumherum ein Friedhof. Jetzt ist da nur noch so eine kleine Ecke, wo so ein Priestergrab ist. Und die Pfarrei hat sich vorgenommen, da einen Ort zu schaffen, wo Menschen, die anonym begraben worden sind und wo jetzt der Verstorbene nichts dagegen hat, dass das passiert, auch mit dem Namen angebracht werden kann. Das Grab ist dann nicht da und trotzdem ist das ein Gedenkort für Menschen, also wo jetzt dann Menschen in Trier sagen, dieser Mensch hat hier unter uns gelebt, wir hätten gern, dass der da auch vorkommt und können dann sagen, kann man den nicht da abbilden und dann werden die Angehörigen gefragt, ob der nichts dagegen hatte, so damit man nicht gegen den Willen des Verstorbenen etwas macht und dann wäre das möglich. Das läuft jetzt an, also die Idee ist da und das soll jetzt umgesetzt werden. Also solche Formen des Gedenkens auch zu entwickeln und zu finden, die jetzt ganz verschiedenen Menschen, vielleicht nicht nur den nächsten Angehörigen, sondern vielen, die mit jemandem in Beziehung standen, nochmal so einen Ort geben, an den Erinnerung möglich ist, Gedenken möglich ist und Umgehen mit der eigenen Trauer möglich ist.
Ja, ich denke, da gibt das neue Bestattungsgesetz ja auf jeden Fall auch Spielraum, kreativ zu werden und da nochmal zu schauen, was ist da gut möglich. Wir haben jetzt über die Chancen, aber auch über die Kritik und die Herausforderungen gesprochen. Zum Schluss würde mich interessieren, eigentlich haben wir ja ein gemeinsames Anliegen als Kirche und als Bestatter, nämlich den Menschen einen guten und würdevollen Abschied zu ermöglichen. Was gehört denn da eurer Meinung nach dazu, zu einem würdevollen Abschied?
Also ganz oft komme ich mit, wenn die Familie sich jetzt dafür entscheidet, die Urnenbesetzung nur im engsten Kreis zu machen, was ja okay ist und jeder respektiert. Aber dann bekommt man auch schon mal aus der Gemeinschaft mit, ich hätte mich doch gern nochmal verabschiedet. Und da muss man eben vielleicht die zwei Wege gehen, dass man sagt, man macht eben einen Gottesdienst, wo eventuell die Urne nochmal im Gottesdienst dabei ist, wo dann der Priester, der Pastor oder wer eben die Messe leitet, nochmal zum Schluss eben die Gemeinschaft einlädt, sich nochmal an der Urne zu verabschieden, bevor sie dann in irgendeine dieser Bestattungsformen beigesetzt wird. Also das ist für mich eben ein würdevoller Abschied. Und ich denke auch, dass das immer noch wichtig ist, dass eben die Gemeinschaft, die ehemalige Schulklasse, die Freunde, die Bekannte irgendwie nochmal die Möglichkeit haben, sich eben von diesemjenigen zu verabschieden. Da muss man eben einen Weg finden, dazu ermöglichen, sage ich mal.
Also auch wenn die neue Bestattungsform in einen privateren Bereich geht, was mit der Asche passiert, zu sagen, okay, es gibt aber vorher eine öffentliche Möglichkeit, sich zu verabschieden.
So würde, genau, dass man eben eine Trauerfeier, so muss ja gar nicht in der Kirche sein, ich meine, so kann ja auch beim Bestatter sein mittlerweile oder wie auch immer, aber dass man eben sagt, man hat nochmal die Möglichkeit, sich von demjenigen zu verabschieden, weil ich sag mal, wenn nachher die Urne zu See gelassen ist oder eben im Garten ist oder eben im Wohnzimmer steht, besteht ja für keinen mehr die Möglichkeit, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden.
Mhm.
Also ich würde sagen, würdiger Abschied dazu gehört für mich, dass deutlich wird, dass diejenigen, die das tun, sich dem nochmal zuwenden und den auch zu erkennen geben, der da jetzt verstorben ist. Also den auch in den Mittelpunkt stellen tatsächlich. Das, was von dem Leben irgendwie auch aufscheint, das wird für mich schon dazu gehören. Die Dosierung kann dann sehr verschieden sein, da kann es verschiedene Bedürfnisse zugeben, aber das würde ich schon denken, dass das dazu gehört. und eine Form zu finden. Und das setzt dann eben die Kommunikation voraus, die der Seelsorger und die Seelsorgerin hat oder der Bestatter, Bestatterin hat mit den Hinterbliebenen. Was ist jetzt die Form, wenn wir uns verabschieden, wo wir gut da sein können? Mit den Gefühlen, die uns beschäftigen, mit dem, was uns schmerzt jetzt, mit dem, was als freudige Erinnerung vielleicht auch da sein kann. Also wie können wir gut da sein? Das wäre für mich ganz zentral, weil das auch die Voraussetzung dafür ist, dass so das, was wir auch sagen, was wir als Botschaft mitgeben können, dass das eine Basis hat. Ja, worauf bezieht sich denn die Auferstehungshoffnung? Die bezieht sich ja darauf, das ist die Beziehung, die da gelebt worden ist. Das ist ja das, was zum Vorschein kommen muss. Ja, ja, und dann eben aus dem christlichen Verständnis heraus, dass das verbunden ist damit, dass das, was verkündigt wird, woran wir glauben, worauf wir unsere Hoffnung setzen, dass das verbunden wird mit dem, was dieser Mensch war, was diesen Mensch ausgemacht hat und was die Beziehung prägt.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall eine gemeinsame Aufgabe und es liegt auch noch viel Aufklärungsarbeit und Informationsarbeit vor uns. Aber vielleicht war das heute ja schon mal ein kleiner Anfang. Also vielen Dank für das anregende Gespräch und ja, alles Gute weiterhin für euren jeweiligen Dienst.
Vielen Dank. Wir werden uns den Herausforderungen stellen.
Das finde ich auch, ja.
Ja, gleichfalls.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.